Ja, unser nächster Sprecher ist der André Pschyvara, ein altbekannter Gast auf vielen Linux-Tagen. Er hat die Architektur vor ein paar Jahren, so wie ich das mitbekommen habe, gewechselt von AMD 64 nach ARM 64 und über ARM 64 wird er uns heute erzählen.
Genau. Ja, hallo, willkommen. Ja, also mein Vortrag geht über Linux auf ARM64 im weiteren Sinne. Ich fange an ein bisschen Terminologie. Was sind da die Begriffe? Was manchmal bei ARM verwirrend ist. Manchmal ohne V, manchmal mit V und es bedeutet was ganz anderes. Ich werde, weil ich mal annehme, dass ARMv8 oder ARM64-Bit jetzt nicht so geläufig ist, so ein bisschen über die Architektur erzählen. Dann auch ein bisschen über Hardware, was es so im Moment für Hardware gibt, auch was zeigen. Den Linux-Kernel-Port beleuchten, also was von Linux-Kernel-Seite zu machen ist und was oder was gemacht wurde. Und was auf der Userland-Seite zu machen ist und zum Schluss nochmal Emulatoren, wie man das verwenden kann, ohne gleich eine Hypothek aufzunehmen, um irgendwelche Hardware zu kaufen. Ja, Terminologie, wer das jetzt nicht gewohnt ist von ARM, immer wenn so ein kleines V hinter dem ARM steht, ist es bedeutet das eine Architektur, also eine Spezifikation, die halt fortlaufend weitergezählt wird. ARMv6 ist zum Beispiel eine ältere Spezifikation, wo der Raspberry Pi 1 ist halt ein Chip, der diese ARMv6 implementiert. Momentan auf 32-Bit ist ARMv7 die vorherrschende Architektur. Alles, was ARM Cortex zum Beispiel ist ARMv7. Und ARMv8 ist die neue, die 64-Bit-fähige Architektur. Das ist im Grunde, da gibt es dieses Architecture Reference Manual, was auch ARM abgekürzt wird, also übliche Abkürzung ist ARM-ARM für ARM Architecture Reference Manual. Dort wird dann eine Architektur beschrieben. Das ist relativ, also das ARMv8 sind, glaube ich, 5000 Seiten. Da steht haarklein alles drin, was passieren soll, ohne jetzt irgendwelche spezielle Hardware zu beschreiben, sondern nur, wie es, also eine Spezifikation hat, wie es sich verhalten soll. AArch32 ist ein Subset in den ARMv8, also in dieser neuen Architekturspezifikation, gibt es zwei Subsets, nämlich AArch32 und AArch64. Und das beschreibt im Grunde den 32-Bit-Modus, den man bisher kennt. Und das ist relativ, also ziemlich kompatibel, sage ich mal. Und das ist ungefähr vergleichbar, wenn jetzt jemand mit x86 da sich ein bisschen auskennt, mit dem x86 Compat-Mode, wo man ja auch innerhalb von einer auf einer 64-Bit-CPU immer noch 32-Bit-Betriebssysteme und Programme ausführen kann. AArch64 ist dann halt die entsprechende Betriebsart, in der die 64-Bit-Befehle tatsächlich ausgeführt werden. Also 64-Bit-Speicher und 64-Bit-Register. Gibt es natürlich nur in der neuen Architektur. Und das vergleichbar mit dem Long Mode. Was man sich immer bei ARM vor Augen halten muss, ist, dass es einen starken Unterschied gibt zwischen Architektur und Implementation. Also Architektur ist diese Beschreibung, diese 5000 Seiten. Und dann gibt es Leute, die das implementieren. Das sind durchaus mehrere, da sage ich gleich nochmal was dazu. Ja, jetzt erzähle ich mal was über ARMv8. Die Architektur ist als Erweiterung eigentlich gedacht zu der ARMv7 und bleibt auch, soweit man das sagen kann, also im Rahmen der Architektur bleibt das kompatibel. Das heißt, wenn in der Architektur drin steht, wenn ARMv7 drin steht, das ist optional, dann bleibt es unter Umständen optional oder wird vielleicht gar nicht mehr unterstützt. Dann ist es aber trotzdem kompatibel natürlich, weil es ja schon vorher optional war. Diese zwei Execution States werden unterstützt, was ich schon erwähnt hatte. Und was Neues, also es wird so ein bisschen wie schon damals beim Umstieg von ARMv6 auf ARMv7, wird so ein bisschen aufgeräumt mit Sachen, die vorher ein bisschen ungenau spezifiziert waren oder die so sehr verwirrend waren. Zum Beispiel diese ganzen Prozessor-Modi, die es in ARM32 gibt, das wird halt so ein bisschen vereinheitlicht und es gibt jetzt genau vier Exception-Levels. Und die sind meistens durchnummeriert einfach, also da gibt es keine komischen Namen, sondern EL0 bis EL3. Es ist so ein bisschen von der Semantik, wer von x86 kommt, die Semantik ist ein bisschen umgekehrt. EL0 ist also der niedrigst privilegierteste Modus, das ist das Userland üblicherweise. In EL1 läuft der Kernel Und man kann vom IL0 mit einer Instruktion in den IL1 springen, sozusagen mit dieser SVC-Instruktion, also der System Call machen. Dann gibt es den IL2, das ist der Hypervisor-Mode, in dem üblicherweise ein Hypervisor läuft. Und dann gibt es den IL3, in dem die Firmware läuft. Das ist im Grunde, also die, es gibt so einen Hypervisor-Mode, gibt es auf x86 nicht, das ist so integriert. Und diese Firmware-Mode kann man so, also naja, es ist so ein schlechter Vergleich mit diesem System-Management-Mode auf x86, aber erfüllt ähnliche Zwecke. Und wie man sieht, gibt es immer Instruktionen, mit denen man in den höheren Level springen kann, aber das sind wirklich genau die Einsprungpunkte in den höheren Leveln sind natürlich in diesem Level definiert und man kann von einem niedrigen Level nur in einen bestimmten Teil reinspringen, dass das natürlich sicher ist. Ja, Exceptions gehen auch immer nur in den gleichen oder in den höheren Level. Das heißt, man kann keinen Interrupt kriegen, wenn man im Hypervisor-Mode sich gerade befindet, geht ein Interrupt niemals in den Kernel-Mode, sondern höchstens in den Hypervisor-Mode oder in den IL3, in dem Firmware-Mode. Das war grundsätzlich jetzt dieser ARCH64 Execution State. Ist halt ein neues Instruction Set und das ist wirklich ein neues Instruction Set. Also es sieht, dieses Encoding ist komplett anders im Vergleich zu dem ARM32. Was also den Effekt hat, dass es nicht wie bei x86 Möglichkeit gibt, dass man den alten Assembler-Code oder altes Binary sozusagen noch zumindest halbwegs ausführen kann. Das funktioniert nicht, es ist komplett anders. Dieses Thump wurde auch gleich gestrichen. Also alle Instruktionen sind 32-Bit breit, was sehr, sehr nett ist. Wenn man gerade, wenn man von x86 kommt, wo es von 1 bis 15 Bytes alles möglich ist, mit allen möglichen Ärger, dass eine Instruktion eine Page überspringen kann und sowas, das hat man hier nicht. Es gibt 31 Register, General Purpose Register. 31 deshalb, weil es ein 32. Register gibt, das ein Zero Register ist. Das ist so ein altes Geschichte. Das heißt, wenn man liest, liest man immer eine Null und was man schreibt, verschwindet sozusagen, wird ignoriert. Und das wird durch so eine trickreiche Codierung wird das mit dem Stackpointer geshared. Das heißt, es gibt Instruktionen, die referenzieren das R31 praktisch. Und je nach Semantik der Instruktion, das ist mal das Zero Register oder mal der Stackpointer. Das ist halt, um so ein bisschen die Register zu sparen. Und es gibt, glaube ich, 2, 3 Fälle, wo es ärgerlich ist, wo man gerne das Zero Register hätte, aber die Instruktion kodiert den Stackpointer. Aber ansonsten ist es schon, passt es meistens. Das ist schon gut. Der Program Counter oder Instruction Pointer, wie das bei x86 heißt, der ist nicht direkt. Die gibt es nicht direkt länger als Register. Also früher bei ARM ist das R15, ist der Programm-Counter, den konnte man lesen und schreiben. Mit allen möglichen tollen Tricks konnte man damit machen. Das ist nicht mehr, der ist jetzt sozusagen nur durch Sprünge zu verändern oder durch Exceptions und Interrupts. Bei ARM 32 gab es die Möglichkeit, fast alle Instruktionen conditional zu machen, also die nur bedingt auszuführen, in Abhängigkeit von den vom Flex-Register praktisch. Was man von Sprüngen her kennt, also Sprünge, wenn nicht 0 zum Beispiel, das ist so ein üblicher Anwendungsfall. Und bei ARM konnte man das alles machen, addiere, wenn nicht 0 oder negiere, wenn größer oder alles so eine Späße. Das ist in der Anfangszeit von ARM war das sinnvoll, weil man die Implementierung vereinfachen kann und man braucht keine Branch Prediction großartig, weil man viele Sprünge dadurch vermeiden kann. Man kann praktisch so eine If-Then Zweig aufbauen, indem man die ersten Befehle, also die im If-Zweig sind, mit der einen Condition kodiert und die Else-Befehle mit dem anderen und dann kann man die einfach hintereinander durchlaufen, ohne irgendeinen Sprung zu machen. Stellt sich aber raus, dass die Implementierung in modernen Out-of-Order-Architekturen mit Reordering und so ziemlich nervig ist, weil man ständig diese Instruktionen, also diese Flex prüfen muss und man kann nicht viel spekulativ ausführen und muss dann viel wegwerfen. Also es ist eher, hat sich eher als hinderlich erwiesen. Und andere Architekturen kommen ja auch ohne aus, also hat man das gestrichen. Das hat nämlich den Vorteil, dass man, wenn man sich so eine ARM-Encoding ansieht, dann sind halt immer die oberen 4 Bit sind praktisch immer diese Condition. Und die war meistens auf Always gestellt, weil die meisten Befehle unbedingt ausgeführt werden. Und deswegen sind diese 4 Bits mehr oder weniger verschwendet vielfach. Also man sieht, wenn man sich ARM-Code von Hexdump ansieht, steht immer eh oben ein E meistens. Also meistens bei den an unbedingt ausgeführten Befehlen. Und diese 4 Bits hat man jetzt praktisch gewonnen, um zusätzlich was zu kodieren, nämlich, dass man die Register vergrößert hat. Früher gab es bei ARM nur 16 Register, jetzt sind 32. Da man 3 Register hat, die üblicherweise referenziert werden, hat man also 3 Bit gewonnen dadurch. Man braucht 3 Bit und dann hat man 1 Bit noch, um zwischen 64 und 32 Bit umzuschalten. Man kann nämlich die Datenbreite wählen, also man kann wählen, ob man die Addition oder den Ladebefehl auf 32 oder auf 64 Bit ausführen will. Das ist halt eigentlich bei allen Architekturen, 64-Bit-Architekturen ist das so, dass 32 Bit ja häufig genug ist an Platz, wenn man so rechnet mit Zahlen. Und dass jetzt Verschwendung wäre, ständig mit 64 Bit zu hantieren, gerade wenn man Werte in den Speicher schreibt. Also so ein Schleifenzähler, der nur bis 100 läuft, der braucht halt gern 64 Bit. Genau, und die Floating Point, das war früher bei ARM immer optional und das hat auch ein bisschen Schmerz bereitet, dass man halt immer davon ausgehen musste, dass unter Umständen der Prozessor, auf dem es läuft, keinen Hardware-Floating-Point-Support hat für Leitkommaberechnung. Das ist jetzt vorgeschrieben. Das muss jetzt also implementiert sein, und zwar inklusive dem ARM Neon, also diesem SIMD-Vektor mit der Vektormaschine. Und da wurden auch die Register verdoppelt, die Anzahl der Register von 16 auf 32. So, und damit kann man jetzt davon ausgehen, dass man in ARM 64 System hat und das hat das alles. Das ist so ähnlich wie bei, als AMD das rausgeführt haben, wurden auch viele Sachen, die vorher optional waren, wurden jetzt vorgeschrieben, zum Beispiel SSE, was vieles vereinfacht hat, da man nicht immer ständig unterscheiden muss zwischen nicht implementiert oder implementiert. Ja, mal ein kleines Beispiel vom Assembler, wie das so aussieht. Register werden 64-Bit-Register werden mit einem X gekennzeichnet, 32-Bit-Register mit einem W. Das führt schon mal dazu, dass Assembler-Code, auch wenn die Nonix sind relativ gleich zu ARM, aber dadurch, dass die Registernamen anders sind, bei ARM sind die R, von R0 bis R15, und hier ist es W oder X, ist schon mal die gleiche Möglichkeit ausgestellt, dass man Assembler-Code einfach neu übersetzt. Das funktioniert nicht. Also man kann den nicht neu assemblieren. Muss also neu schreiben. Man sieht hier, dass viel W-Register drin sind. Das ist jetzt das ist direkt rauskopiert aus dem Kernel String Character, also sucht den ersten, das erste Zeichen in einem String. Man sieht viel, dass viel mit W gearbeitet wird, weil es vollkommen ausreichend ist, mit 32-Bit-Registern zu arbeiten, außer Adressen, also in Ecken Klammern, da ist X zu 0 zum Beispiel da oben. Das ist halt ein 64-Bit, weil es eine Adresse ist. Und unten wird dann halt die Adresse angelegt. Ja, man sieht zwischendurch WZR, das ist das Zero Register. Das ist praktisch so eine Assembler-Konvention, dass man da nicht W31 schreibt und für jemanden, der das liest, dann irgendwie verwirrend ist, was jetzt W31 ist, weil das vorher nie referenziert wurde, sondern das ist das Zero Register, also das heißt eine Null praktisch, hardcodierte Null. Vergleicht also W2 mit Null, das ist zum Beispiel das Stringende hier. Genau, denn also anstelle der Condition-Operation gibt es halt relativ trickreich, also dieses Conditional Compare zum Beispiel, das zweite, das CCMP da, ist ein Conditional Compare, was abhängig von der vorhergehenden Compare praktisch ausgeführt wird und unterscheidet, da kann man so eine Verknüpfung, also so in dem Fall ist es, glaube ich, ein End, was hier kodiert wird. Und unten gibt es noch ein Conditional Select, das ist auch nett, da wählt man halt aus, das bedeutet also, wenn der Vergleich vorher gleich war, dann wird X0 in das X0-Register geladen, ansonsten wird das Zero-Register in das X0 geladen. Das ist praktisch so ein Return 0 oder Return den Wert. Gut, das finde ich mal ganz spannend. Ich muss sagen, was passiert, wenn so ein ARM64-Chip Strom bekommt. Die CPU, also das ist auch in der Architektur alles so festgeschrieben, das war auch relativ schwammig vorher. Die CPU geht also in den höchst privilegierten Modus rein, je nachdem, also EL2 und EL3 sind optional, also jemand, der einen Chip implementiert, kann ihn auch weglassen, wenn er möchte. Aber in den höchst implementierten startet der. Und ob das 32 oder 64-bittig ist, also in welchem Subset er praktisch sofort die Instruktion ausführt, das ist dem Hersteller überlassen, der den Chip dann herstellt. Beim ARM Cortex gibt es zum Beispiel einen Pin und den Pin kann man auf High oder Low legen und je nachdem startet der in 32 oder 64-Bit. Das kann also der Hersteller, der zum Beispiel so ein Telefon nimmt zwar einen neuen ARM64-Chip, hat aber für dieses Telefon will er nur 32-Bit supporten, dann legt er den Pin halt auf Low und in einem anderen, wo er das 64-Bit unterstützt, auf High. Man kann das noch ändern, indem man, wenn man dann den Code ausführt, da gibt es ein Register, da kann man dann nochmal den Modus umschalten und einen Warmboot machen. Und dann startet er neu und kommt in einem anderen Modus raus. Ja, das macht zum Beispiel der Nvidia-Chip. Die haben so einen 32-Bit-Firmware-Stub und die starten in 32-Bit, schreiben dann in dieses Register eine 1 und das noch ein Bit fürs Warmboot und dann startet er neu und startet in 64-Bit-Modus. Und die Startadresse wird aus so einem Read-Only-Register gelesen, also das, die ist auch fest reingebrannt in den Chip praktisch, die Adresse, wo er anfängt. Da sollte man also sein ROM dahin mappen. Ja, üblicherweise geht die Firmware dann daher und installiert sich irgendwas, oder initialisiert das System erstmal, was man zum Beispiel den DRAM-Controller oder irgendwas, was nur abgesichert sein soll, und schaltet dann letztendlich, je nachdem, wie es konfiguriert ist, in die entsprechende Bitness um, also ob es 32, 64 Bit starten soll. Und üblicherweise wird dabei auch der Privilege-Level gedroppt. Also es ist selten, dass das System dann in EL3 auch bleibt und weiter startet. Meistens schaltet es dann in EL2. Also EL2 ist eigentlich vorgeschrieben, das sollte man machen. Und viele vergessen das aber und schalten in EL1 und dann funktioniert Virtualisierung nicht. Ja. Gut. Bisschen zur Hardware. Das sind jetzt so ein paar Beispiele. Es gibt noch mehr, aber das sind so die bekannteren Beispiele von Implementationen. Das heißt also von Firmen, die eine Architekturlizenz haben, die diese 5000 Seiten Architekturbeschreibung nehmen und ihren eigenen Kern daraus basteln. Also die wirklich das Silicon selber machen. Also nicht nur Silicon, sondern auch diesen Entwurf von dem Silicon selber machen. Apple war einer der ersten, aber da liest man wenig, also man kriegt wenig Informationen darüber, deswegen gehe ich ja auch nicht weiter darauf ein und Linux läuft da glaube ich auch nicht. Applied Micro ist eine Firma, die mit dem X-Gene-Chip einer der ersten war, die, also ich glaube, das waren die ersten, die Hardware richtig verfügbar gemacht haben. ARM natürlich auch, es gibt auch eigene Implementierungen von ARM, die man auch lizenzieren kann, was auch sehr viele machen, weil es halt weniger Arbeit ist. Cavium, ThunderX und Nvidia Denver. Das sind tatsächlich Implementationen, die alle unterschiedlich sind und die sich auch im Detail unterschiedlich verhalten, nicht nur von der Performance, sondern manchmal gibt es da auch, also was das Caching oder TLBs oder so angibt, da gibt es manchmal subtile Unterschiede, die natürlich alle innerhalb der Spezifikation sind, aber sich in der Implementation unterscheiden. Und viele Sachen zum Beispiel, also die Kernelentwicklung wurde hauptsächlich auf Cortex-A gemacht und seit wir jetzt auf X-Gene auch testen, haben wir auch noch ein paar Bugs gefunden, die also im Cortex-A aufgrund der anderen Implementierung nicht auftreten, aber im X-Gene zum Beispiel. Jetzt kommen mal so ein paar Boards, also tatsächlich Hardware. Das ist eine der wenigen Sachen, die man da sich kaufen kann. Das ist das Applied Micro X-Gene. Ist auch so ein Standard-Board-Formfaktor. Also es ist ein Server-Board, muss man dazu sagen. Deswegen ist es auch relativ teuer. Es kostet, glaube ich, $1,400. So wie es hier ist, es gibt für, wenn man sich als Entwickler registriert, kriegt man es für $900 oder sowas. Sind 8 Kerne mit 2,4 GHz, das ist schon recht ordentlich. Und hat halt, also ist halt eher so wie so ein PC-Board mit DIMM-Sockel und mit SATA und Netzwerkschnittstellen, USB, PCI Express. Hat aber keine Grafik, also ist halt ein Serverboard. Und keine Grafik heißt, also wirklich keine Grafik. Gibt es auch nicht so einen Wartungs-VGA-Anschluss, sondern da ist halt sehr der Schnittstelle angesagt. Das ist das von uns, von ARM, das Juno Development System. Schweineteuer, weil es halt in kleinen Stückzahlen hergestellt wird und ist auch wirklich so ein Entwicklungssystem für Firmen, die halt Software dafür machen oder halt die zum Beispiel einen A57-Chip selber bauen wollen und dann schon vorher mal testen wollen, bevor sie das in Silicon machen. Und sieht, also das hier, dieses Versatile Express, und das ist das gleiche Gehäuse und da ist das neue Board drin. Das ist auch so ein Big Little, eine der wenigen Big Little Implementierungen, die es zum Anfang gab. Also besteht aus zwei Cortex-A57-Kernen. Das sind Kerne, die sehr schnell rechnen, dabei auch mehr Strom verbrauchen. Und Cortex-A53-Kerne, die eher auf Strom sparen optimiert sind. Nicht so sehr auf Geschwindigkeit. Und es gibt 8 GB RAM, der halt drauf gelötet ist. Und das hat aber zum Beispiel HDMI und man kann damit auch Grafik machen. Das wird von vielen Firmen benutzt für Android-Entwicklung, weil man das halt, ja, weil das halt so ähnlich ist wie so ein Android-System. Mehrere tausend. Also es ist so ein Entwicklerboard, dann bezahlt man so einen Entwicklerpreis. Das hat nichts. Also das willst du dir nicht hinstellen oder als Privatmann kaufen. Also es ist kein, irgendwie dem Wert nicht wirklich angemessen. Es ist halt so ein, ja. Von AMD gibt es ein Board. Die backen halt einen Chip mit ARM-Kern, A57 in dem Fall. Und da gibt es 8 Kerne, die jetzt unter diesem passiv gekühlten Lüfter da stecken. 8 Kerne auf 2 GHz oder mehr. Ich weiß nicht genau, wie die, letztendlich, das glaube ich, entscheide sich noch, wie die Taktfrequenz dann sein wird. Und da hat man dann halt 4 DIMM-Sockel und den ganzen Kram, SATA. Das ist auch ein kleines Serverboard, keine Grafik, und aber PCI Express. Und die haben noch als Zusatz, haben die noch einen, also in ihren SOC integriert, einen kryptografischen Coprozessor, der also Verschlüsselung machen kann und Entschlüsselung. Ja? Ich habe das aus Google. Aber es gibt mehrere Versionen. Ja, es gibt gibt, glaube ich, mindestens, also bei uns geistern 2 Versionen rum und möglicherweise gibt es noch mehrere. Ja. Genau. Also man sieht, ja, das ist ein Entwicklungsboard, also diese Probes an der Seite und sowas. Aber grundsätzlich hat das Anschlüsse, die man irgendwie, die einem vertraut sind und wo man ein Netzwerkkabel reinstecken kann und auch die DIMM, also das ist sozusagen bei ARM gar nicht üblich, dass man seinen Speicher selber reinsteckt. Ne? Das ist meistens alles draufgelötet auf den Boards und das ist hier anders. Ne? Genau. Das ist auch relativ neue Hardware von Cavium. Das ist hauptsächlich für Netzwerkgeschichten gedacht. Die haben ja haufenweise 10 Gigabit Ethernet-Schnittstellen. Das ist eins der möglichen Boards. Es gibt mehrere davon. Es gibt es auch in Server direkt schon zu bestellen. Genau, das Besondere ist halt, dass die 48 Kerne haben tatsächlich. Also 48 ihrer eigenen entwickelten Kerne. Das wird noch interessant zu sehen, wie das, was man da so machen kann. Das ist halt einer der Vorteile, wenn man ein ARM System baut oder eine Architekturlizenz hat. Man kann halt sowas machen. Man braucht nicht warten, bis Intel sich mal bequemt, irgendwie 32 Kerne in ein System zu basteln, sondern wenn man das möchte, lizenziert man sich halt die Architektur und bastelt halt 48 Kerne. Und kann mal gucken, was damit passiert. Ob das Sinn macht, die alle dann an das knappe Speicherinterface zu hängen zum Beispiel. Oder ob es, ja. Also für den Anwendungsfall von Cavium würde es auf jeden Fall Sinn machen, sonst würden sie es nicht machen. Das Besondere ist auch, dass die das ein Dual-Socket-System als Dual-Socket-System designt wurde, sodass man tatsächlich 2 Chips nimmt. Also nicht Kerne, also es sind dann 96 Kerne in einem System, wo man dann was vollkommen Neues für ARM, weil es dann so die ganzen Geschichten wie Numa plötzlich ins Spiel bringt und dass man halt außerhalb des, also mit zwischen 2 Socks kommunizieren muss. Gerade so bei Cache-Kohärenz ist das immer lustig. Ja, dann gibt es noch was Kleineres. Das ist von Linaro, so eine gesponserte Geschichte. 96 Boards nennen die sich. Das ist irgendwie das Ziel, 96 verschiedene Boards verfügbar zu machen, langfristig. Und das ist das erste davon. Sieht relativ groß aus hier. Ist in Wirklichkeit so groß. Ist so ein, im Grunde ist es so eine Art, wir nehmen unser Telefon und basteln das, packen das mal auf einen Board, was wir dann an die Leute rausgeben, in der Hoffnung, dass die dann die Arbeit für uns machen. Naja, das hofft man, ne? Also das war so die Hoffnung, da hoffen ja viele drauf oder warten drauf. letztendlich, wie man sieht, die serielle Schnittstelle wurde hier nicht so richtig verkabelt. Die muss man halt selber ranlöten. Und dann ist es 1,8 Volt, womit man nicht die normalen Adapter nehmen kann, sondern irgendwelche speziellen. Es ist ein bisschen seltsam. Und es ist auch, folgt auch der alten ARM-Architektur. Wir machen unseren eigenen Kernel und schreiben den da drauf. Also upstream ist es nicht wirklich. Gut, kann ich euch nochmal zeigen. Ja, dafür ist es halt so ein System. Es fehlt, was mich so nervt, ist, neben dem einfach zugänglichen seriellen Schnittstelle fehlt zum Beispiel Ethernet-Port, was irgendwie nervig ist. Beim Entwickeln zumindest. Man kann nicht über NFS booten oder muss das halt mal draufschreiben. Ja, dafür hat es halt so eine üblichen Tablet-Telefon-Schnittstellen, Wi-Fi, Bluetooth, diverse GPIOs. Und es hat einen HDMI-Anschluss, also idealerweise. Letztendlich soll man was sehen können. Im Moment crasht, glaube ich, an den meisten Fernsehern, was ich gehört habe, crasht einfach der Kernel, weil er mit dem, was der Fernseher liefert, nicht zurechtkommt. Das wird wohl demnächst, also es ist der empfohlene Preis sind $129. Also das ist tatsächlich mal, dass man halbwegs bezahlen kann. Und es soll noch mehr kommen, die dieser selben Spezifikation genügen. Also die Konnektoren sind dann relativ standardisiert. Also dieser schwarze und der weiße Konnektor zum Beispiel, das ist so ein Standard. Und ich glaube auch die Buchsen unten. Und da gibt es jetzt schon ein zweites Board und ein drittes kommt bald. Gut, der Linux-Port selbst ist jetzt upstream seit Linux 3.7, glaube ich. Und die erste, in 2012 fing die Arbeit an. So bevor irgendwelche Hardware auch nur entfernt ist und in Sicht war, wurde das schon alles implementiert und auf Emulatoren getestet. Es gab so einige Diskussionen über zwei Sachen hauptsächlich, über den Namen. Also angefangen hat das mit ARCH64 und das hat viele Leute irgendwie an diesen tollen Monty Python Sketch erinnert, mit dem ARCH. Und das wollten die dann nicht und das ist dann griffiger, wenn man das irgendwie ARM64 nennt, wobei das alle, also die Idee war dann, wenn alle sowieso ARM64 sagen, weil das relativ selbsterläuternd ist, dann sollte man das auch so nennen und nicht immer dazu, was dazu führt, dass man sagt, ich entwickle für ARCH64, also ARM64. Kann man also gleich den Namen nehmen. Und es gab viele Diskussionen, wie üblich bei so einer Bitbreitenerweiterung, macht man einen neuen Port oder mergt man das mit dem vorhandenen ARM-Port? Und ja, da kann man dann viel im Internet nachlesen. Letztendlich ist es ein extra Verzeichnis geworden, was Sinn macht, weil der ARM-Port halt gerade auch zu dem Zeitpunkt noch relativ, also was ist noch relativ, er war einfach nicht in dem Status, in dem man eigentlich so einen schicken Linux-Port sehen möchte. Und man wollte halt nicht den ganzen Kram sozusagen mitschleppen, sondern gleich von neu anfangen. Und man hat auch gleich alte Zöpfe abgeschnitten und Sachen, die vorher sich beim ARM-Port so eingeschlichen hatten, von vornherein verboten. Also es gibt zum Beispiel, was der Heiko heute früh erzählt hatte, dieses Single-Image, das ist halt der Standard. Also es gibt ein Dev-Config, das macht man und das läuft auf praktisch allen Boards. Man muss nicht für jedes Board ein extra Kernel kompilieren. Und die Dev-Config, die wird auch von uns gemaintained. Genau. Ich will jetzt nicht durch jede einzelne Datei durchgehen im Kernel, aber ich nur so, die Verzeichnisse ist relativ aufgeräumt, da es halt ein frischer Port ist und man hat neu angefangen. Im Configs-Verzeichnis gibt es eine einzige Datei, das ist diese Dev-Config-Datei zum Beispiel. Also das ist alles noch sehr übersichtlich. Der KVM-Port, der teilt sich viel, weil die Architektur, also die Virtualisierungserweiterung ist sehr ähnlich zu dem ARM4.7, die auch relativ neu war dort, also die wurden praktisch gleich zusammen entwickelt. Deswegen gibt es da eigentlich Referenzen. Das ist so der einzige Teil, wo es viele Referenzen gibt zum ARM-Port. Im Boot-Verzeichnis, wo dann nachher das Image landet, gibt es die Device-Trees für die einzelnen Systeme, die zum Beispiel auch gleich hier nach Vendoren sortiert werden im Verzeichnis. Sonst hat man bei ARM32, das ist ein riesen Tree, wo alles einfach in einem Verzeichnis liegt und hier ist es halt übersichtlicher. Jo. Genau, in Documentation ARM64 gibt es auch noch einige Beschreibungen, wie das System bootet. Ansonsten ist es halt relativ straightforward Implementierung. Crypto-Extensions sind übrigens auch spezifiziert in der Architektur, das heißt also Befehle für SHA und so AES ist halt in der Architektur spezifiziert und kann man deshalb auch, gibt es halt direkt Kernel-Unterstützung dafür. So ein paar Sachen, die bei ARM64 im Linux-Kern jetzt so ein bisschen besonders sind. Dadurch, dass die Entwicklung jetzt praktisch erst angefangen hat, gibt es praktisch keine Single-Core-CPU. Das heißt, alle ARM64-Systeme sind eigentlich SMP, was dazu führt, dass natürlich SMP-Support sehr wichtig ist natürlich. Und wie wir zum Beispiel vor zwei Wochen festgestellt haben, dass UP sogar kaputt ist, wenn ich bootet. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon behoben. Die Kernel-Instruktionen, also der Kernel wurde teilweise so entwickelt, oder der Port, dass es auch virtualisierungsfreundlich ist. Das heißt, Sachen, die umständlich zu virtualisieren sind, hat man gleich so nett geschrieben. Also es bezieht sich zum Beispiel auf Instruktionen, die dann irgendwann trappen und vom Hypervisor übernommen werden. Da hat man bei AMD, also bei x86, hat man viel Probleme mit, dass es eine riesige Bandbreite von Instruktionen gibt, die man dann emulieren muss. Und da gibt es im Kernel einen riesen Code, der halt ein Emulator praktisch ist für x86 und der dann versucht, den Befehl innerhalb des Gastkontexts nochmal auszuführen. Das hat man hier ganz vermieden, indem man einfach sagt, wir emulieren gar keine Instruktionen. Und das funktioniert deshalb, weil der Kernel extra nur einen bestimmten Subset von Instruktionen verwendet. Also es wird halt nur mit einfachen Load und Stores auf die Geräte geschrieben zum Beispiel. Ja, es gibt generische Syscall-Nummern, eine Nummerierung wird verwendet, das heißt, es gibt kein eigenes, sondern es gibt Generic, da spart man sich viel Code, weil es halt, weil man halt einen vorhandenen verwenden kann. Und auch tolle Sachen, IRQ, also für den Interrupt-Controller und die Timer, die Sachen liegen alle in Treiber, also im Drivers-Verzeichnis, sind also generischer Code und nicht architekturspezifisch. Was bei x86 zum Beispiel nicht so ist, ne? Da ist der ACPI und sowas, ist alles ist halt im APIC ist im Eich-Verzeichnis drin, noch die Timer und so weiter. Und es führt auch dazu, dass viel Code jetzt so im Laufe der Entwicklung weiter abstrahiert wird und dass man Code, der vormals nur für x86 genutzt wird, aber eigentlich relativ generisch ist und nicht x86 spezifisch jetzt rausschmeißt aus Eich x86 und in generische Codezweige schreibt, wo die dann von x86 und zum Beispiel ARM64 gleichzeitig benutzt werden. Zum Beispiel alles, was jetzt Sys-Cache-Info war jetzt gerade in letzter Zeit so ein Thema. Also das, was man unter Sys-Device-System-CPU, da kann man so die Cache-Hierarchien abfragen und wie groß die einzelnen Caches sind und so weiter. Und der ganze Code ist an sich generisch und der war früher x86 im x86-Verzeichnis und jetzt zum Beispiel rausgeflogen. Und noch eine Besonderheit ist, dass man die Page-Sizes beim Kernel-Config angeben kann. Also der Kernel kann auch booten mit 64K als kleinster Seitengröße. Was Vorteile hat, was Nachteile hat, man kann es sich halt aussuchen. Beim Booten sieht es so aus, dass vielfach UEFI ist halt der Standard. Und man kann den Kernel als EFI-Applikation kompilieren, sodass der mit einem Standard-EFI-Bootloader geladen wird. Kann man, muss man aber auch nicht. Man kann den auch von U-Boot starten lassen, als Kernel-Image halt. Üblicherweise, also wir gehen davon aus, dass UEFI praktisch das Standard-Boot-Protokoll wird für ARM64. Es gibt einige, die U-Boot verwenden, zum Beispiel der X-Gene, weil er halt relativ früh in der Entwicklung war, wo UEFI noch nicht so weit war. Und wahrscheinlich werden viele Mobile-Leute auch U-Boot verwenden, aber da sieht man sich, das ist halt ein Telefon. Flattened Device Tree, also FDT, ist halt der Standard, um den Kernel zu konfigurieren oder auf das Board anzupassen. Also diese Board-Files, die es bei ARM gab, die gibt es vornherein schon mal gar nicht. Und da ja auch ARM-Leute den Kernel maintainen, wird das auch nicht reingehen. Also das ist relativ klar. Und ACPI-Support wurde vorgeschlagen und ist seit irgendwie 2 Jahren in Entwicklung und immer wieder gibt es eine Menge Diskussionen darum. Sieht wahrscheinlich so aus, dass jetzt zumindest so ein erster Teil mal gemerged wird demnächst. Aber es deckt auch noch nicht alles ab, zum Beispiel CoverM, glaube ich, funktioniert im Moment noch nicht mit den Patches, die es gibt. Das ACPI soll dann praktisch den Device Tree ersetzen und arbeitet mit UEFI zusammen als Bootloader. Kurz zur Virtualisierung. Sehr ähnlich zu der ARMv7 Virtualisierungserweiterung. Das Tolle ist, dass dadurch, dass die Virtualisierungserweiterung relativ spät implementiert wurde, konnte man halt das, was von den anderen Architekturen gelernt wurde, schon gleich in die erste Version der Spezifikation mit reinnehmen. Und deswegen gibt es zum Beispiel der Interrupt-Controller und der Timer, die haben halt Virtualisierungssupport. Das heißt, man hat einen virtuellen Timer, wo der Gast halt einen anderen Wert auslesen kann als der Host. Und wo das getrennt ist. Und das, was man bei X86 nach den Nested Page Tables kennt, das ist von vornherein halt schon mit drin. Also die Hardware-Unterstützung für MMU. Xen und KVM sind supported von den kommerziellen Vendoren. Hört man nichts, die entwickeln, aber haben auch noch nichts verlauten lassen, was dort an Unterstützung gibt. Also VMware oder sowas. Und es ein interessantes Detail ist noch, dass es viel Paravirtualisierung gibt, weil im Moment es auch so aussieht, dass die meisten, also eigentlich testen wir hauptsächlich nur Linux-Gäste auf Linux-Systemen. Dadurch kann man natürlich viel sich Aufwand ersparen und sagen, okay, wenn ich merke, dass ich ein Gast bin, dann kann ich halt einfache Operationen benutzen oder für bestimmte Operationen direkt den Hypervisor fragen. Und ich muss nicht, der Hypervisor muss dann nicht umständlich alles emulieren, was es auch vereinfacht und verschnellert. Xen zum Beispiel unterstützt nur diesen PV-HBR-Modus. Da gibt es den alten Modus gar nicht. Ja, im Userland, die Entwicklung, also die Unterstützung von Distributionen für ARM64 ist inzwischen ziemlich weit. Also ich habe jetzt nur mal hier so die vier großen aufgezählt und dort, wie man sieht, sind da die Zahlen. Also das sind inzwischen schon, glaube ich, in der zweiten Version jeweils, in der zweiten Release schon unterstützt. Und ist halt ein pures 64-Bit-System. Es gibt einige Sachen, die noch nicht so ganz super funktionieren. Das sind hauptsächlich Sachen, die halt Code erzeugen. Also so Just-in-Time-Compiler oder generell Sprachen, die ihren eigenen Compiler mitbringen, wirklich. Da ist die Unterstützung meistens jetzt inzwischen schon gegeben, aber ist noch nicht so performant wie auf x86. Und generell kann man sagen, dass natürlich dadurch, dass x86 schon 64-Bit unterstützt, viel Code schon 64-Bit ready war und eigentlich nur neu übersetzt werden musste. Also die Schmerzen, die man damals hatte von x86 32 auf 64 mit Long und Long und so weiter, das ist halt inzwischen schon behoben und deshalb funktioniert halt viel out of the box. Ist also nicht allzu viel zu machen. Es gibt ein Compat-Modus, wie ich es schon erwähnt hatte, also man kann ähnlich wie bei x86, obwohl man einen 64-Bit-Kernel hat oder auch ein 64-Bit-System, weiterhin 32-Bit-Binaries ausführen, also 32-Bit-Programme. Man braucht natürlich dort, also die Situation ist sehr vergleichbar zu x86, wo das genauso ist. Man braucht also die 32-Bit-Bibliotheken, die man entsprechend installiert haben muss. Und eine Besonderheit gibt es noch, oder gab es, muss ich sagen, dass der Kernel keine 64K-Pages nutzen durfte. Da hat der Alex jetzt letzte Woche Patches geschickt, um das zu beheben. Man muss aber letztendlich die Binaries, die 32-Bit-Binaries neu kompilieren. Also es gilt nicht für alte Binaries. Und grundsätzlich ist der Support halt, wie gesagt, ähnlich. Man hat ein pures 64-Bit-System, installiert die 32-Bit-Bibliotheken und kann alte Binaries, die man irgendwo hat, ausführen. Und das funktioniert. Und genauso gibt es die Unterstützung für 32-Bit-Gäste und der 64-Bit-Hypervisor. Also wenn man einen 32-Bit-Gast-Kernel kann man auch in einem 64-Bit-System ausführen. Wenn ihr das selber probieren wollt mit ARM64, gibt es inzwischen einen guten Support im CoEMU. Seit 2.0 gibt es die User-Mode-Emulation, also 2.0 ist das Upstream, in 2.1 gibt es die System-Emulation, wo man ein ganzes System laufen lassen kann. KVM wird schon früher unterstützt. Aber KVM bezieht sich natürlich nur auf, wenn man auf einem ARM64 Hardware läuft. Und es gibt ein Maschinenmodell, dieses Virt-Modell. Was ich halt meinte, das ist halt viel paravirtualisiert ist, also dass man versucht jetzt nicht irgendein spezielles Board nachzubilden, sondern man sagt, okay, wir haben eine sogenannte virtuelle Plattform und dort haben wir nur das, was wir für Virtualisierung brauchen. Und das ist halt schlank implementiert. Genau, viele Devices, die man halt emulieren möchte, dann noch, sind halt sowieso schon vom ARM-Tree bekannt und sind ja die gleichen. Also der UART zum Beispiel ändert sich nicht, das ist halt der gleiche. Deswegen konnte man da viel übernehmen. Es gibt noch von ARM das Foundation Model. Das ist auch ein Emulator, der im Grunde macht das Ähnliche wie QEMU, ist aber natürlich sehr viel genauer, wenn es um die Hardware und Spezialitäten geht. Also es wird eine wirklich komplette Cortex-A57 zum Beispiel emuliert, inklusive aller Timer und Gigs, aber auch zum Beispiel Virtualisierung wird auch emuliert. Das heißt, man kann da tatsächlich Gäste drin in diesem Modul laufen lassen. Ja, und es gibt auch, also es gibt dieses Foundation-Model, was man sich runterladen kann. Muss man sich einmal, glaube ich, durchklicken. Und dann kann man sich das runterladen und ausführen. Und es gibt auch für Firmen spezielle Versionen, also man kann dann auch lizenzieren und muss dann bezahlen und dann kann man sich ein spezielles System designen lassen. Das, was man runterladen kann, ist halt ein System. Fertig, und das ist fix und man kann es nicht verändern. Aber als kommerzieller Kunde könnte man halt sich seinen speziellen SOC zum Beispiel irgendwie in diesem Model mehr emulieren lassen. Ja, wenn man das ausprobieren will, geht das in diesen Schritten praktisch. Man holt sich einen QEMU, mindestens 2.1, der das kann, installiert sich einen Cross-Compiler, das gibt es bei Debian und Ubuntu, glaube ich, ist das inzwischen gepackaged alles. Muss man nur bestimmt gucken, ob das in den Standard-Repositories drin ist. Aber dann kann man sich diesen Cross-Compiler installieren und kann dann halt einen Kernel entsprechend als ARM64 konfigurieren und kompilieren und dann mit der minimalen Kommandozeile tatsächlich ausführen. Ich jetzt mal. Gucken. So. Das habe ich natürlich schon mal vorbereitet. Also es dauert ungefähr, der ARM64-Kernel, dadurch, dass die Config relativ, dass noch nicht so viele Systeme gibt und noch nicht so viel Bandbreite ist, die Default-Config sehr, sehr schlank und kompiliert deshalb relativ schnell. Also es ist kein Vergleich zu einem x86-Vendor-Kernel, sondern man kann das auch durch den Cross-Compiler schnell basteln. So, also wir haben das Virt-Model. Als CPU haben wir Cortex A57. Kernel nehmen wir den wir gerade gebaut haben. Wir sind echte Kerle, keine Grafik. Und wir sagen ihm noch eine Konsole, dass er halt dieselbe Schnittstelle benutzen soll. So, schwupp, das war schon fertig. Wer jetzt sagt, oh, der ist ja hier geupst, das ist natürlich, weil er keinen Router-Teil gefunden hatte. Also echte Kernel-Entwickler sind an der Stelle natürlich fertig, weil jetzt geht er ins Userland. Wen interessiert das? Ne? Ja, also wenn man sieht, das geht auch sehr flott, obwohl es jetzt wirklich tatsächlich emuliert ist, hier auf einem Core i5, was auch immer. Ja. Ich habe jetzt vorhin noch mal guckt. So ein Debian Installer in NetRD runtergeladen. Und das kann man jetzt noch mitgeben. Und dann geht es auch tatsächlich weiter. Also das ist jetzt der Beweis, dass es tatsächlich funktioniert mit dem Userland. Und jetzt man hier im Debian Installer das machen. Also das ist wirklich sehr flott und sehr gut benutzbar. Also keine Ausrede für Leute, die sagen, die irgendwie Kernel-Code entwickeln, der dann auf ARM64 bricht und sagen, ich konnte das nicht testen oder nicht ausprobieren. Ja, ich kann auch nochmal, wenn Interesse besteht, hier das Board nochmal probieren, zum Laufen zu kriegen. Gibt es erstmal Fragen soweit? Ja.
Du hast ja vorhin gesagt, dass die beiden Modi getrennt sind, 64 und 32 Bit im Prozessor. Habe ich das richtig verstanden oder ist da schon der Fehler?
Naja, was heißt getrennt? Also du musst dich halt entscheiden und läufst halt in einem Modus zu einer Zeit nur.
Genau, und dass die Binaries nicht kompatibel sind.
Richtig, ja.
Ja, wie wird das dann umgesetzt, dass man im Kernel beides ausführen kann, 32 und 64-Bit-Binaries?
Na, du kannst in dem, der Witz ist ja, dass du kannst pro Exception-Level praktisch festlegen, in welchen Modus du läufst. Also der Kernel läuft im EL1, ist 64-bittig immer, also der, wenn du den so laufen hast. Und im EL0 kannst du halt auf einer CPU zu einer Zeit zum Beispiel 32-bittig laufen. Das heißt, ein Prozess ist dann 32-bittig, auf einem anderen Kern läuft der trotzdem 64-bittig, dein Userland-Prozess. Aber es bezieht sich nur auf Userland-Binaries, also so wie bei x86 das auch. So. So.
Du hattest vorhin diese Big-Little-Prozessoren angesprochen.
Ja.
Ist das für Linux ein SMP-System?
Ja, ja. Also die Kerne erscheinen als, die werden einfach zusammengezählt. Und du siehst dann zum Beispiel bei dem Juno-Board sind 6 Kerne.
Und wie passiert da das Scheduling? Also wie?
Genau, das ist im Moment auch noch Teil der Entwicklung. Also es gibt, der Scheduler kann da schon unterscheiden zwischen, dass die unterschiedlich sind und idealerweise, also das ist die, da wo es mal hingehen soll, dass er halt sagt, okay, wenn ich einen Hintergrundtask habe, der nicht so viel Rechenleistung braucht, dann schiebe ich den auf einen langsamen Kern. Und wenn ich was habe, was die CPU sehr fordert, also was die CPU sehr auslastet, dann schiebe ich das auf einen schnellen Kern.
Das kann ich mir als Userland-Task aussuchen, auf welchen?
Naja, du kannst es über Taskset, also du kannst praktisch deinen Kern ja beschränken, du kannst dir auch eine C-Group machen, die halt irgendwie auf die schnellen, also man kann es, ist im Moment ist es noch sinnvoll, das wahrscheinlich manuell zu machen. In Android gibt es, glaube ich, mehr Unterstützung dafür, das automatisch zu machen, aber manchmal ist es auch schwer, es automatisch, also automatisch zu machen, weil man nicht vorher weiß, ist das jetzt ein Prozess, der davon profitiert, dass er schneller läuft oder nicht. Das kann man so als Kernel jetzt einfach, wenn man nur das Binary sieht, schlecht sagen. Ja.
Okay, danke. Ja.
Noch Fragen? So, gucken wir mal. Genau. Okay, jetzt warten wir hier. Also ich muss sagen, das ist ein, wie steht es hier drauf? Early Access Board. Also es bootet. Ja. Aber man wird gleich sehen, dass es, glaube ich, hoffenweise Ärger gibt. Genau. Das ist schon interessant. Das ist also das tatsächlich das Image, was jetzt praktisch so drauf war oder was man da drauf flashen sollte. Und offensichtlich gibt es da irgendwelche Probleme mit dem UART. Da sind wir jetzt gerade dabei, das zu beheben. Es gibt jetzt Patches auf der Liste, die das beheben. Aber es ist schon interessant, dass das so ausgeliefert wurde. Genau, weil die natürlich ihren eigenen UART basteln. Aber grundsätzlich funktioniert das. Ist so ein, da sind wir. Es ist halt Output only. Ja, fertig. Genau. Ja. Mal sehen, wir hier. Hochrollert. Da ist halt viel irgendwie komischer eigener Code drin, der eigentlich nicht im Upstream-Kernel ist. Ja, aber ansonsten hier steht Jesse. Das ehrlich bei dem Board ist, wie gesagt, das schwer zugreifbar ist. Also Wi-Fi funktioniert, glaube ich, auch noch nicht so richtig. Kann also über USB-Sticks so Tonschuhnetzwerk machen, halt mit irgendwie Sachen auf einen USB-Stick kopieren und dann ranstecken und dann kann man was ausführen. Ja, so richtig entwicklerfreundlich ist das noch nicht, aber das wird besser, denke ich. Gut. Wenn keine Fragen sind, dann danke ich.
Dankeschön.